Es gibt unter uns Menschen sogenannte Pretender, die sich dank ihrer genialen Fähigkeiten in jeden anderen Menschen verwandeln können. 1963 isolierte eine als The Center bekannte Gesellschaft einen jungen Pretender namens Jared von der Außenwelt und benutzte sein Genie für ihre Forschungen. Dann lief ihr Pretender eines Tages davon.
Hallo Kai.
Hallo Gregor.
Kai, habe ich dir schon mal erzählt, dass eine meiner absoluten beeindruckendsten Moves aller Zeiten ist, dass ich mich versuche, in jeden einzelnen Podcast überhaupt reinzuschlawinern und da mitzumachen?
Und das ist dir bisher immer sehr gut gelungen.
Ja, ich bin sowieso ein Podcast-Pretender, weißt du? Ja. Ich möchte einfach überall mal dabei sein, weißt du?
Ein Pottender quasi.
Ein Pottender, ja. Ja, ich höre mir zwei Folgen an und kann dann einfach so tun, als bin ich total bei dem Thema dabei. Aber obwohl ich überhaupt keine Ahnung habe. Ich komme einfach mit Phrasen.
Das können wir, glaube ich, alle ganz gut. Wir können uns ja auch sehr, sehr kurzfristig auf irgendwelche Themen so einstellen. Und ich bin ja immer noch der Meinung, hätte uns aus welchen Notfallgründen auch immer aus der FedCon jemand angesprochen, na, hier könnt ihr mal einspringen. Ich hätte mit zwei, drei Podcast-Kollegen mit Sicherheit sehr schnell ein Programm auf die Beine stellen.
Das glaube ich auch, ja. Ja, da bin ich mir auch sicher. Das ist unsere Fähigkeit. Ne? Weißt ja. du? Die Fähigkeit, uns in andere hinein zu versetzen, was sie auch hören wollen, und hineinfühlen zu können, vor allen Dingen.
Genau.
Ja, wir beide haben uns hier zusammengesessen, weil wir mal über die Pilot-Episode von der Serie Pretender sprechen wollen. Und da meine erste Frage: Hast du das damals in den 90ern, 1997, als es auf Vox damals bei uns lief, hast du es gesehen?
Ich habe ein bisschen was davon gesehen, aber es war scheinbar nicht genug, dass ich mich noch an viel erinnern konnte. Also es blieb irgendwie nicht so hängen. Und als ich jetzt das Intro gesehen habe, dachte ich mir, habe ich das wirklich gesehen? Aber so einzelne Szenen, besonders jetzt aus der Pilot-Episode, kamen mir dann doch irgendwie bekannt vor. Und deswegen, ja, ich glaube, ich habe damals eine Handvoll Episoden gesehen, aber irgendwie hat es mich dann auch nicht so richtig abgeholt.
Das lief damals bei uns auf Vox im Doppelpack mit Profiler, wenn du das noch kennst.
Das kenne ich, das ist ja dasselbe Serienuniversum.
Genau. Das war im Prinzip auch dasselbe erweiterte Serienuniversum wie Millennium. War auch dasselbe Jahr, 1996 kam das raus. Da hat man auf NBC gesagt, Mensch, Akte X und Mystery-Serien und so, das ist alles total in. Also machen wir jetzt auch so einen Mystery-Abend halt. Ne? Da hat man drei Serien ins Leben gerufen. Das erste war Dark Skies. Darüber habe ich an anderer Stelle schon mal gesprochen. Das waren eigentlich so, sollte der Akte X-Killer werden, wurde es dann aber nicht nach einer Staffel eingestellt. War auch sehr teuer. Ich fand es sehr gut, aber war halt nicht die Zeit dafür. Und dann gab es noch Profiler und Pretender. Diese beiden Serien waren billiger produziert, so eine Million etwa pro Budget, und liefen eigentlich, sollten sie so mitlaufen. Und witzigerweise ist Pretender noch die langlebigste der drei Serien gewesen, weil da gab es, also bei Pretender gab es insgesamt 4 Staffeln, 88 Folgen zwischen 96 und 2000. Und danach gab es 2001 noch 2 Fernsehfilme. Die Hauptrollen, also die drei großen Rollen in der Serie, da haben wir Michael T. Weiss, der Jared spielt, also es ist der Pretender im Prinzip. Ne, das ist auch seine größte und bekannteste Rolle, ehrlich gesagt.
Ich hatte auch mal so reingesehen, der hatte in ein oder anderen Episoden noch mitgespielt, aber irgendwie nichts mehr Großes. Er hat mitgespielt bei Sex and the City 2.
Richtig, ja.
Aber welche Rolle er da hatte, keine Ahnung.
Ich wüsste auch nicht, was es im ersten Teil gewesen wäre. Nee, er hatte in der Dark Shadows Fernsehserie aus den ganz frühen 90er, da war er mir noch so ein bisschen ein Begriff, und aber sonst auch nicht wirklich. Aber ich finde, der ist ein toller Schauspieler, und wenn du den heute siehst, wenn du mal ein aktuelles Bild von ihm auf der IMDb-Seite anguckst, dann merkst du, wie die Zeit schon Gesichter verändert. Also, wenn du dir den heute ansiehst, dann denkst du nicht, das ist der Typ aus den 90ern. Also, das ist schon beeindruckend. Aber ich fand ihn damals wirklich großartig, weil er war so 34, als er die Serie angefangen hat, war so ein junger, talentierter Schauspieler. Und ich weiß noch, dass es damals Zeitungsartikel gab, so hier Sci-Fi-Serien-Artikel und so, also in so Magazin, wo dann darüber geredet wurde, dass er so das bestfotografierteste Gesicht in den 90ern so für Fernsehserien waren, weil es so häufig Einstellungen von seinem Gesicht halt gab halt, ne? Also Großaufnahmen, weißt du, er ist ja sehr grüblerisch, sehr nachdenklich und so, und das hat sich durch die ganze Serie gezogen. Also er wurde halt sehr, sehr viel nur das Gesicht so fotografiert von ihm halt, ne? Und das muss man halt auch tragen können halt, ne?
Ja, die Serie gilt ja so ein bisschen tatsächlich als Mystery-Serie,
ja,
Drama-Mystery,
genau.
Aber diese Komponente Mystery, die finde ich schon sehr zurückgefahren. Also eigentlich beschränkt sich das ja nur darauf, dass nicht so richtig nachzuvollziehen ist, also auch was ich jetzt so gesehen habe, wie diese Fähigkeit funktioniert, sich in andere hineinzuversetzen. Also er lernt ja nicht irgendwie jetzt von jetzt auf gleich, sondern er scheint das irgendwie einfach zu übernehmen können. Also er kann das halt einfach, er kann von jetzt auf gleich ein Arzt sein, er kann von jetzt auf gleich dies und jenes sein. Und das ist ja schon irgendwie so eine sehr interessante Komponente, über die man mit Sicherheit sehr viel philosophisch diskutieren kann.
Ja, absolut. Also das war halt Teil dieses Mystery-Abendprogramm-Dings, ne? Also, was ich vorhin sagte, Dark Skies war halt das war halt so klassisches Alien, Majestic, Verschwörungstheorie-Dingern. Profiler war halt dieses Jagd nach dem Serienkiller mit der ermittelnden Beamtin, die auch ähnlich wie bei Millennium so übernatürliche Fähigkeiten hat und so mit den Augen des Killers sehen kann, quasi.
Ja, genau.
Und da war Pretender natürlich eher so die ruhigere, die menschlichere. Also das Mensch hält unheimlich in dieser Serie halt, ne?
Allein komischerweise hatte ich das so abgespeichert, wie, wir haben ja auch im Vorfeld drüber gesprochen, so ein bisschen selbe Kategorie wie Zurück in die Vergangenheit, weißt du? Der reist so quasi nicht in die Körper so hinein. Das war so ein bisschen auch das, was ich so ein bisschen Erinnerung hatte, dass er quasi Personen übernimmt, aber immer Jared ist, also und dann eben Probleme löst. Ganz so ist es ja nicht, auch wenn es gar nicht der Serie so unähnlich ist in verschiedenen Aspekten.
Ja. Als du mit dem Beispiel kamst, habe ich ganz lange drüber nachgedacht, ob ich sage nee oder ja. Ich habe da wirklich, ich habe da gesessen, als du sagtest, ach, das ist doch so ähnlich wie Zurück in die, nee, habe ich erst gedacht, na wohl, eigentlich so ein bisschen, also er ist ja schon, also er spielt ja jetzt nicht eine bestehende Person, sondern er ist einfach eine neue Person, die aber diese Fähigkeiten hat halt, ne, und da ist schon so ein bisschen was dran halt, ne.
Ja, und dann ist es ja zusätzlich auch vielleicht noch so ein bisschen Hybrid zwischen ein Engel auf Erden. Auch das kommt so ein bisschen
auch,
mit rein.
Auch, weil es so eine menschliche Komponente ist halt.
Genau,
ne? Weil er so, er hilft den Hilflosen und den Schwachen. Weißt du, dieses Robin Hood-Ding, das wird später in dieser Folge, in der Pilot-Episode, in dieser Szene, wo Sydney und Miss Parker in seiner alten Wohnung sind, wird in 3-4 Sätzen eigentlich der ganze Charakter von Jared halt, und was er jetzt vorhat, wird es eigentlich so skizziert. Und das finde ich einfach sehr, sehr gut gemacht. Weißt du, die Inspiration für diese Sendung, die stammt aus dem Leben von Ferdinand de Mar Jr., ein Genie mit fotografischem Gedächtnis, der sich jede Fähigkeit durch Lesen eines Buches aneignen konnte. Also darauf basierte das. Der konnte ein Buch lesen über das Fliegen und dann hat er ein Flugzeug geflogen. Halt, ne? Oder er konnte ein Buch lesen über eine gewisse Art von Operation, dann konnte er die Operation durchführen. So ist also wie wahr das jetzt ist und wie weit diese Fähigkeit da nun ging, sei jetzt mal dahingestellt. Aber das ist auch das, was wir hier in der Serie sehen, was wir erfahren, das ist vielleicht noch so dieser Mystery-Aspekt aus den 90ern. Es gibt da eine geheime Organisation, die heißt der Einfachheit halber The Center. The Center. The Center in Blue Cove, Delaware. Ein Bild, was ich also sehr häufig gesehen habe. Dieses Gebäude, was wir da vom Center sehen, das ist übrigens aus Serien zu der Zeit sehr häufig gewesen. Es steht in Toronto, das war so in Serien wie Mutant X beispielsweise zu sehen oder in Mächte des Wahnsinns, wer das noch kennt. Halt, ne, mit dem großen, hier, wie heißt das, Sam Neill, halt, ne, also da ist es ja, man kennt diese Location halt, ne, und die sind halt offensichtlich so eine Art Think Tank, also ganz genau, die sind irgendwie, was die genau machen, sie sind genauso mysteriös wie die Foundation für Recht und Verfassung, weißt du, die scheinen so Armeejobs zu bekommen und Aufträge zu bekommen und eins dieser Projekte, was sie haben, ist halt, sie haben das Kind halt bekommen, er hat halt so eine Art Vater, das hat er einen Psychiater, Sydney, der auch ihn so ein bisschen Mischung aus Mentor und sein Projektleiter und so eine Art Vaterersatz spielt. Ihm haben sie gesagt, seine Eltern sind beim Flugzeugabsturz ums Leben gekommen und er hat ihn quasi so großgezogen. Das hat mich früher schon irritiert, dass wir in den Rückblenden, wenn wir die Kindheit von Jared sehr häufig sehen, das ist ein wiederkehrendes Element natürlich in der Serie, Sydney ja von einem deutlich jüngeren Schauspieler gespielt wird, der aber immer die Stimme des älteren Sydneys halt hat.
Ja,
weißt
ja.
du? Das hat mich immer irritiert, ja. weißt du?
Aber die Gesellschaft dort, die scheint auch so ein bisschen mehr antagonistisch unterwegs zu sein.
Ja, die haben ein Kind entführt, Mann.
Ja, genau, Kind entführt oder abgekauft. Das sind ja selber so Themen, die auch aufgegriffen werden in der Pilot-Episode. Und das fand ich irgendwie so ein bisschen, ja gut, ist halt so eine Geheimorganisation mal wieder. Und die versuchen ja auch, ihn zu jagen. Und die wollen ihn nicht einfach nur fangen, beziehungsweise Sydney Green, also quasi der Vaterersatz, der möchte das schon, aber die Miss Parker, die schießt ja auch auf ihn. Die will ihn töten.
Das hat mich auch total irritiert, weil als sie im Flur, als er als Feuerwehrmann verkleidet im Flur von denen steht, sagt sie, er schießt auf ihn. Später wird ihr ja noch gesagt, nein, das Center will ihn lebend haben. Und eigentlich habe ich die ganze Folge auch den Eindruck, dass es genau das Ziel ist, ihn lebend zurückzuholen, weil man ja sehr viel Geld mit seinen Simulationen halt verdient. Halt, ne? Und deshalb, man möchte ihn halt haben oder ihn zweckentfremden oder weitere Zeugen im weiteren Sinne. Deshalb hat es mich auch sehr überrascht, dass sie auf ihn hat schießen lassen. Das ist auch später sehr, sehr deutlich in der Serie geworden, dass das Hauptziel vom Center ist, ihn zurückzubekommen halt, ne? Aber es hat mich da auch irritiert. Weil du gerade bei den Namen mal warst, die Antagonistin, die ihn jagt, ist halt Miss Parker, gespielt von Andrea Parker, die ich vorher noch aus dem Jack-Pilot-Film kannte von 95. Und später hat die in vielen, durchaus in einigen Fernsehserien auch über längere Zeit in Hauptrollen gespielt. Ne? Sie ist eine der Frauen, in denen ich auch verliebt gewesen bin in den 90er Jahren, glaub mir.
Hast du da irgendwo eine Liste? Ich glaube, über diese Liste könnte man auch eine eigene Podcast-Folge machen.
Nee, das habe ich, also im Prinzip, es ist einfacher, über die zu reden, über die ich nicht verliebt gewesen bin. Glaube ich.
Okay, die Liste ist kürzer.
Sie ist deutlich kürzer. Da fällt mir auch gar nicht mehr. Das war, weißt du, Hormonbombe in den 90ern. Mein Gott.
Ne? Ja.
Nein, aber sie macht das sehr großartig, weil sie diese Mischung aus Dominanz und Härte halt hat, um so der Hunter zu sein, ne? der ihn jagt halt. Ne? Das ist so sinnbildlich für mich, ist das ihr allererster Auftritt in dieser, auch in der Pilotepisode, wie sie eingeführt wird, wenn die auf diesem Öltanker da landet, aussteigt, Kippe rauchend aussteigt, weil das waren die 90er, der böse Rauch.
Das waren Rauch. Die 90er, ja, genau.
Cigarette Smoking Man, ne, der böse Rauch. Sie steigt aus, raucht auf dem Öltanker. Der nette Mensch, der da arbeitet, sagt, hier ist aber Explosionsgefahr. Ne? Vorsicht, hier ist explosiv. Und sie schnippt die Kippe weg und sagt, das bin ich auch. Alter, Badass Maes, oder? Badass.
Ja,
und da haben wir ja auch das erste Pretending quasi von Jared, denn der ist ja da offensichtlich Frachter-Captain gewesen oder Öltanker-Captain und hat dann halt so Umweltverschmutzung gemeldet und so. Also, und auch so sinnbildlich, das war so, dass er hat einfach mal so den Öltanker gespielt, war an Menschen interessiert und hat ein Notizbuch mit den Verbrechen.
Also er hat nicht den Öltanker selbst gespielt, sondern den Captain.
Das wäre super. Wir haben ihn verhaftet, als er den Öltanker gespielt hat. Und aber das, Miss Parker ist später in der Serie, ist sie dann noch die Tochter von einem ganz hohen Tier vom Center und hat natürlich eine persönliche Beziehung zu Jared. Die sind dann so als Kinder zusammen aufgewachsen und so. Und das ändert sich dann so. Und irgendwann, haben die eine sehr ambivalente Beziehung halt. Ne? Hier wirkt sie allerdings noch sehr wie ein Cleaner, der für Center arbeitet. Und sie sagt ja auch, sie möchte Karriere machen und deshalb ist Karriere machen. Machst du nicht, wenn du irgendeinen durch ganz Amerika jagst, sondern da zählen nur Ergebnisse und so halt, ne? Hier ist sie noch so der harte Cleaner-Hund halt, ne?
Später soll ja auch noch rauskommen, dass sie selber auch ein Pretender ist. Sie hat ja irgendwie so eine Gabe des inneren Sinns, also so eine Art Intuition und sowas, aber wie gesagt, soweit habe ich das Ganze auch nicht angesehen.
Ich habe das auch nicht bis zu Ende. Ich glaube, ich habe so bis dritte Staffel geguckt. Ich glaube, die letzte Staffel habe ich auch nicht mehr so, kann ich mich auch nur so ganz wenig erinnern. Das einzig Präsente sind die ersten beiden Staffeln. Gerade die erste Staffel, wo er in wirklich jeder Folge einen neuen Job hatte, von Feuerwehrmann mit Pilot und da halt immer irgendwie Leuten dann geholfen hat und sich dann eigentlich im Prinzip wie früher bei Benjamin Blümchen eine Tätigkeit übernommen hat, um dann da aufzuräumen. So ähnlich war das da auch halt. Ne? Ich glaube aber auch, dass sie später so eine Fähigkeit hatte, aber die fand ich immer so rudimentär, dass ich glaube, das haben sie ja nur gesagt. Du bist was ganz Besonderes, Schatz. Ne?
Ja, das kann sein. Aber interessant bei Jared ist ja auch die Herangehensweise der Serie, denn er kann quasi jeder sein, aber er weiß gar nicht selbst, wer er ist.
Genau.
Und das will er ja auch herausfinden.
Genau, also er ist als Kind quasi dem Center zugeführt worden, wie auch immer, das wird da noch nicht geklärt, hat dann halt, ist da aufgezogen worden, ihm wurde gesagt, seine Eltern sind beim Flugzeugabsturz ums Leben gekommen, wir erfahren aber hier in der ersten Folge, wo er ja überwiegend ein Arzt spielt oder beziehungsweise ein Arzt ist, ne, er kann ja dann quasi als Arzt arbeiten, dass sein Blut nicht das Blut seiner Eltern entspricht, weil er einen bestimmten genetischen Wert da drin hat, den seine Eltern nicht haben. Anscheinend hat er da noch, ne, er ist, als er vom Center geflohen ist als Erwachsener, hat er offensichtlich so viele Daten mitgenommen, nicht nur auf schönen Minidiscs, die ganzen Aufnahmesessions, die ganzen Simulationen, die er mit Sydney im Laufe von 30 Jahren gemacht hat, sondern auch noch Unterlagen über seine Eltern. Und aber nicht genug, um zu wissen, wo er herkommt, wo er abstammt. Also ist er immer auf der Suche nach sich selbst und auf der Suche danach auch so seine Kindheit und so nachzuholen. Halt, das haben wir ganz häufig so, weißt du, Eis, Eis ist lecker, ne? Man muss es aber auch essen und so halt, ne? Oder das war auch so ein totales Sinnbild in der Serie, diese PEZ-Dinger, ne? Weißt du, diese Pfefferminz-Bollos, die mal so ganz modern waren halt, ne? Ich glaube, hier in Minute 22 macht er das zum ersten Mal, dass er so ein Pez halt hatte, diese Pfefferminz-Dinger. Ja. Und ich glaube, ich habe die irgendwann auch mal gegessen in den 90ern, weil ich die bei Pretender ständig gesehen habe. Weißt du?
Ja, ich glaube, die hatte ich früher auch. Ja, aber wirklich sehr lange her. Das wäre noch mal so ein eigenes Thema.
Glaube ich auch, ja. Aber das ist, ich finde das halt so schön, dass er auch nebenbei versucht, so spielerisch seine Kindheit irgendwie nachzuholen. Das erinnert mich an einen Satz, den der gute Tobias Lago kürzlich zu mir sagte. Er sagte, man ist nie zu alt für eine glückliche Kindheit. Und das ist, der passt eigentlich ganz gut auch zu Jared in dem Fall. Übrigens noch als kleines Hintergrundding zu Andrea Parker. Die wurde mal gefragt, wie denn so die Zusammenarbeit mit Michael T. Weiss gewesen ist. Und sie sagte, kann sie gar nicht so viel drüber sagen, weil die so gut wie kaum Szenen zusammen hatten. Also die erwachsenen Ichs der beiden, tauchen lediglich in 8 Folgen von fast 90 Folgen zusammen auf. Also in derselben Szene. Wow. Die telefonieren später miteinander, das ist auch so ein wiederkehrendes Element, dass immer mal wieder telefoniert wird, aber sie hatten keine direkten Szenen, nur in 8 von 88 Folgen und dann halt noch diese in den Fernsehfilmen waren die dann zusammen, also haben zusammengespielt, aber sonst waren es nur in 8 von 88 Folgen, waren die erwachsenen Ichs von den beiden zusammen. Das ist auch eine faszinierende Geschichte, wenn du so, das muss so gewesen sein wie bei den Game of Thrones Darstellern, wenn die zwischen den Staffeln so Feiern hatten und sich zum Teil überhaupt nicht kannten, weil deren Storylines komplett nicht zusammengespielt gewesen sind.
Ja, halt, ne? Oder bei Star Trek 2, dass sich ja Khan und Kirk ja eigentlich nie getroffen haben, persönlich.
Er hat ihn immer nur beim Loveboat gucken erwischt. Ne? Ja. Das ist total faszinierend. Und wie gesagt, Sidney Green, den du noch erwähnt hast, der wird auch noch gespielt von Patrick Bacow. Das ist so der Altstar im Prinzip auch der Serie. Der hat auch relativ viel gemacht, so an Filmen und an Nebenrollen. Aber das Einzige, wo ich ihn halt noch aus der Zeit sehr hart und sehr für Liebe ist halt Archon in der Kindred the Embrace Serie oder Clan der Vampire, wie sie bei uns hieß, sind nur 8 Folgen, ich weiß, aber ich liebe die Serie schon sehr und habe die kürzlich in einem Fragebogen, den ich ausfüllen müsste, zu Evertime Lieblingsserien, habe ich sie erwähnt, obwohl sie auch nur 8 Folgen hat. Das sagt schon
noch
viel
aus. Noch nie davon gehört.
Glaube ich dir. Die lief auch, glaube ich, nur 1-2 Mal auf RTL 2 Ende der 90er in der Woche um 23.50 Uhr.
Ja, so ähnlich wie der Ring der Musketiere, nur ein einziges Mal ausgestrahlt.
Aber noch zu einer komplett unchristlichen Zeit in der Woche. Also das war so rein, ich glaube, das war meine Hardcore-Harald-Schmidt-Zeit und da war ich um die Zeit einfach noch wach halt, ne? So ein bisschen halt, ne? Ja. Aber das sind so, das ist halt so, er ist so ein Typ, ja, also Sydney und er ist Psychiater, ne? Also irgendwie, also ich finde ihn eigentlich sehr sympathisch, muss ich sagen. Also einerseits hat er ihn irgendwie ja dann doch mit seinem Mund manipuliert halt sein Leben lang, aber er hat trotzdem auch so ein bisschen Vatergefühle für ihn, für Jared, habe ich das Gefühl.
Ja, er will ihn ja auch beschützen und er gibt ihm ja auch irgendwie Infos preis und er hilft ihm quasi damit auch so ein bisschen zur Flucht und das ist schon irgendwie eine ganz coole Person, also ein cooler Charakter, gefällt mir. Miss Parker fand ich teilweise so ein bisschen drüber irgendwie, also
sie schon wirkte hart so ein
bisschen,
ne?
bisschen künstlich irgendwie. Ah,
die ist schon hart drauf.
Ja, also irgendwie konnte ich da nicht so richtig andocken, aber das wirst dich jetzt vermutlich schockieren, Michael T. Weiss fand ich auch gar nicht so den super guten Darsteller. Ach. Also viele Gesichtsausdrücke hat er gar nicht gehabt. Also er hat zumindest nicht viele Emotionen irgendwie rübergebracht.
Vielleicht wird das später, deshalb habe ich es vielleicht noch so drin. Ja. Aber ich muss sagen, er hat wenn er so diesen traurigen Blick hat, weißt du, wenn er so Menschen in bestimmten Situationen sieht, und ich meine jetzt nicht das Pärchen, was im Krankenhaus mal ganz kurz mit dem Pausenschild hier im Röntgenraum verschwindet, sondern wo er zum Beispiel den Jungen im Rollstuhl sieht, der sehnsüchtig zu den spielenden Kindern rüberblickt, und wenn er ihn dann so traurig guckt, da hat er so einen Hundeblick, weißt du, dann sieht er so aus wie Michael Landon in seinen traurigsten Zeiten bei einem Engel auf Erden. Und ich finde einfach, ich fühle einfach bei dem mit extrem. Der ist genau der Richtige, dass ich menschlich da andocken kann bei ihm, bei Jared.
Okay, interessant, weil ich sehe das wirklich ein bisschen anders. Also bei mir war es, der Hundeblick, den konnte er noch, aber ansonsten hat er nicht viel irgendwie Facetten irgendwie darstellen können. Also Mimiken, Freude, Trauer und was auch alles, das war einfach nur so eine Schaufel-Ausdruck-Betonfresse.
Echt? Ohne Witz? Okay, das finde ich total interessant, weil ich ihn einfach so als wirklich sehr talentiert in der Serie wahrnehme. Vielleicht ist das noch nicht so im Pilotfilm.
Ja, ich habe nur den Pilot jetzt gesehen, also, und habe keine Erinnerungen mehr großartig an den Rest. Also wie gesagt, das bezieht sich jetzt nur auf diese Episode, die ich gesehen habe im Vorfeld zum Gespräch. Mhm. Vielleicht wird das später besser. Man weiß ja auch, dass so Darsteller immer mal eine Weile brauchen, um sich so richtig in die Rolle auch einzufinden.
Es ist keine leichte Rolle, muss man schon sagen.
Ne? Total nicht, ne? Absolut, ja.
Auch ungewöhnlich, weil er muss ja einerseits so ein bisschen so einen zerrissenen Charakter spielen, so, er ist Erwachsener und irgendwie ein Genie, und wenn er über etwas liest, kann er das sofort machen, also er kann ein Buch über eine Operation lesen und kann die durchführen. Er kann sich aber auch emotional in die Menschen reinversetzen. Ist auch so mein großer Signature-Move, mich emotional in Menschen reinversetzen zu können. Ich bin ein super guter Zuhörer, versuch das mal im Universum zu finden. Halt, ne? Und das ist so, deshalb macht er ja diese Simulation für das Center, weißt du, da wird uns ja sowas gezeigt, wie dass er
JFK-Aufnahme.
Das war so typisch 90er, war typisch so 96, weißt du, so 30, 33 Jahre her, Akte X war ein großes Ding, da musste er mit dem Gewehr die Treppe hochgehen, und da haben sie das Kind, Lee Harvey Oswald, nachspielen lassen, und da hat er ja rausgefunden, dass das mit den Kugeln nicht schnell genug ging, dass er noch Hilfe haben musste und so halt, ne? Es wird so nebenbei gesagt, und er droppt dann, Moment, der Typ, der hier, er brauchte auch Hilfe. Ne, also er konnte sich halt so rein, oder er macht so Simulationen über, wie das Personal in einem Flugzeug sich im Falle einer Absturzsituation verhält und so. Und das erfahren wir ja später, dass sie diese Simulationsergebnisse an das Militär verkauft haben oder im Auftrag auch vom Militär oder von anderen Organisationen gemacht haben und die damit zum Teil wirklich böse Dinge gemacht haben, weißt du? Flugzeuge abstürzen lassen, ne? Irgendwelche Virusepidemien ausgelöst haben, wo er Simulationen zugemacht hat, wie das ablaufen würde. Und er sagte, da ist ein Satz dabei, der ist so sinnbildlich dann für die Serie, für diese Schuld oder die er auf sich fühlt, obwohl er ja dafür nichts kann. Wie viele Menschen sind tot durch das, was ich mir ausgedacht habe? Das fragt er Sidney ja ganz konkret. Und das finde ich sehr, sehr spektakulär, ehrlich gesagt. Und ich glaube, dass er so diese, spiel das mal, weißt du? Du hast keine Kindheit gehabt, möchtest du jetzt nachholen, weißt nicht, wer du bist, bist aber der cleverste Typ im Raum.
Ja, also man hat ihn ja quasi missbraucht für eben diese Experimente und eben so diese Sachen, die dieses Institut dort alles so gemacht hat. Aber das ist natürlich auch wirklich eine schwierige Kiste, wenn man sich einfach nur auf diese Institution mal so ein bisschen fixiert, was die halt alles getan haben. Ist offenbar so eine Geheimgesellschaft, die nur solche, ja, Pretender irgendwie versucht zu finden und dann eben, keine Ahnung, wie das läuft, entführt, abkauft oder wie auch immer. Also ich weiß jetzt natürlich nicht mehr, ob Jared irgendwann jemals schafft, seine Eltern ausfindig zu machen. Mhm. Das kann ich dir jetzt nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall, ich sag mal, eine interessante Herangehensweise, um eben so eine Art kindliches Trauma in ihm hervorzurufen, das ihn auch tagtäglich, vermutlich in jeder Folge, so ein bisschen beschäftigt und natürlich auch die Recherchearbeit so voranbringt.
Total, also absolut. Das spielt da halt alles mit rein. Also die machen auch ganz viele andere Sachen noch, was wir auch in dieser Folge ja auch so zum Teil noch erleben. Sie haben ja überall so ihre Hände mit drin, mit irgendwie Aktien. Sie lassen sich dann Simulationen über ihre Aktienkäufe machen, und dann manipuliert ja Jared diese diese Aktienkäufe, weil er ja auch, weil er weiß, wer, dass sie seine Simulation an dem Tag eh einsetzen, somit kann er 5 Millionen Dollar von denen wegsneaken und so. Also das, die machen schon ganz viel anderes Zeug. Das wird auch im Laufe der Serie schon klar, dass die noch ganz viele andere Projekte mit ganz vielen anderen, auch ungewöhnlichen Menschen, die auch andere Fähigkeiten haben, ne, das wird dann immer weiter ausgebaut. Das ist halt wirklich, das ist so das klassische Mystery-Ding aus den 90ern gewesen, die böse Geheimorganisation. Dann gibt es dann später noch einen Mr. Rains, der dann auch so permanent so einen Sauerstofftank hinter sich herzieht, ne, weißt du, also man, das war schon dann irgendwann ein bisschen Presshammer, ne, aber ich finde halt auch diese Wechsel, die wir auch in der Pilot-Episode schon sehen, die Szenen aus seiner Kindheit, weißt du, er hat ja dann diesen Koffer dabei, da sind ja, das wird dich gefreut haben, diese Minidiscs, weißt du?
Oh ja.
Diese kleinen Minidiscs, ne? Die er dann immer dann so in dieses Abspielgerät laufen hat und dann sieht er diese Simulation, die er als Kind dann gemacht hat und Sydney, der dann immer das so hier so making of, ne? Er ist bereits heute intelligenter als 90% der, weißt du? Quatsch mir nicht in die Aufnahme. Das ist halt so ein wiederkehrendes Element. Das nervt mich witzigerweise in anderen Serien. Sowas wie Arrow oder so. Hast du das mal geguckt, wo immer wieder Rückblenden auf früher waren? Normalerweise nervt mich das. Hier nicht irgendwie.
Ja, hier passt es irgendwie besser zu der Herangehensweise der Serie, also so wie die erzählt wird. Ich fand das Intro ja auch schon super, so dass man quasi so alles zusammenfasst, was ja, Jared ist
genau.
Und dann plötzlich irgendwann und plötzlich verschwand er.
Ja,
und dann setzt die Serie an.
Ja. Und dann eines Tages lief ihr Pretender einfach davon. Weißt
genau,
du? Und das,
ja.
Das ist einfach so, ich liebe ja wirklich diese 90er-Jahre-Intros wie Time Tracks oder so, die dir die ganze Story einfach erzählen, aber hier bei Pretender ist es einfach noch geiler, weil wirklich mit einer Texttafel oder später auch mal mit zwei oder so, oder vorher im Pilot ist es glaube ich noch zwei Texttafeln, wo es einem mit zwei Texttafeln erklärt hat und dann eines Tages lief hier Pretender einfach davon.
Was ja, da musste ich schon fast lachen, weil vorher das war alles so ernst inszeniert und so seriös und wow, so richtig Mystery-Feeling und dann plötzlich war er weg.
Ja, richtig. Was wir hier in dieser Pilot-Episode haben, die von den Serienschöpfern auch geschrieben wurden. Also Stephen Long Mitchell hat sie geschrieben, zusammen mit Craig V. Van Stickle. Sickle heißt er. Die haben das Drehbuch geschrieben und Rick Valens hat die Regie bei dieser Pilot-Episode gemacht. Das ist auch eine ganz normale Folge, so 42 Minuten lang und so. Und wenn man jetzt fragt, Mensch, ihr beiden Husband, wo kann man das denn gucken? Ja, das ist ein bisschen schwierig. Und weil wir ja auch jetzt nicht, also wir wollen jetzt Dailymotion nicht groß bewerben, ne, und so, aber es ist halt wirklich schwierig, heutzutage an die Serie ranzukommen, weil es lediglich ein DVD-Release der ersten Staffel in Deutsch gegeben hat. Der war allerdings leider nicht so erfolgreich, dass die weiteren Staffeln auf Deutsch auf DVD veröffentlicht wurden. Das ist ein bisschen traurig, somit gibt es nur eigentlich die erste Staffel auf DVD und die ist auch eigentlich ausverkauft, die kriegt es nur noch, also die wird nicht mehr neu hergestellt, die gibt es nur noch gebraucht für zum Teil relativ hohe Preise. Das ist ein bisschen traurig. Aber die Hauptstory in unserer Pilot-Episode, das ist im Prinzip, Jared ist Arzt, ne? Der arbeitet in einer Klinik, taucht er auf, und zwar in der Klinik, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, irgendwas mit Queen. Irgendwas in irgendeiner Queen-Klinik taucht er auf. Moment, siehst du?
Ja, in irgendeiner Klinik.
In irgendeiner Klinik. Ich habe es mir tatsächlich aufgeschrieben. Offensichtlich nicht. Auf jeden Fall, da ist sein erster Arbeitstag so, dass er gleich irgendwie ein Kind rettet, weil der eigentliche Arzt irgendwie nicht verfügbar ist und so. Dadurch, man lässt ja offensichtlich jeden ran, der schon die Nadel in der Hand hat. Weißt du, da wird schon der Sicherheitsdienst gerufen, trotzdem, Alter, wollen Sie inkubieren oder soll ich und so, ne? Ja, nee, machen Sie, Sie überzeugen mich, wenn Sie die Nadel schon in der Hand haben. Und dann outet er sich halt, dass er halt der Arzt ist, der neue Arzt, der da anfangen soll und das ist dann halt, ne, und dass er, da fängt er an zu arbeiten und lernt auch die beiden Chefärzte kennen, die auch den großen Dreck am Stecken haben, nämlich Dr. Trader und Dr. Hendricks, ne? Und wir lernen auch gleich Gwen ist die Krankenschwester, die Chefkrankenschwester von dieser Klinik halt, ne? Und diese beiden Ärzte, der eine wird uns schon so, der Chefarzt, den hat man gleich so das Gefühl, den kennt man irgendwoher, der Typ mit der Brille, ne?
Ja, genau.
Das ist so ein Gesicht, da denke ich mir, ja klar, so ein typischer Nebendarsteller, spielt meistens so ein bisschen so, ja, ich habe den auch sofort mir in meinen Notizen aufgeschrieben, ach, das ist sicher der Anwalt. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich darauf kam, weil das ist nicht der Anwalt, das ist der Chefarzt der Klinik.
Genau, richtig. Ja, aber den hat man in unzähligen Filmen, Serien so als, keine Ahnung, Zweitbesetzer, also Nebendarsteller oder Nebendarsteller irgendwo immer mal gesehen. Also jeder kennt den mit Sicherheit. Ja.
Absolut, ja. Genau, Steven Tobolski heißt der Schauspieler. Der spielt Dr. Alan Trader und der wirklich, ich habe den gesehen und habe mir ihn sofort als Anwalt aufgeschrieben. Aber wie gesagt, es ist der Chefarzt. Ich habe, glaube ich, gedacht, dass er der Anwalt wäre, weil der immer, wenn die den zum Essen treffen in der Folge, ist der immer hart am Trinken. Ne? Was ja auch
Steven Tobolowski heißt.
Tobolowski, genau. Tobolowski heißt er, ja. Aber das Gesicht, Alter, man kennt das sofort halt, ne? Das ist wirklich toll. Total.
Also der hat in quasi jeder bedeutenden Serie mindestens in einer Episode mitgespielt. Der hat auch unfassbar lange Einträge bei Wikipedia. Und das sind gefühlt hunderte Einträge, aber ja, den kennt einfach wirklich jeder.
Ja, das ist total super. Also die lernen ihn dann ja halt kennen und so und sagen auch gleich, Mensch, wo haben sie denn diese Methode her, mit der sie das Kind gerettet haben? Und da sagt ja Jared noch ganz wahrheitsgemäß, das Verfahren habe ich in einem Buch gelesen. Dann lachen sie alle über ihn und dann
ja, klar.
Und dann sagt er meint es dann tatsächlich ernst. Und als sie ihn dann fragen, warum er bei denen in der Klinik anfängt, die ja irgendwie eine sehr kleine Klinik ist, sagt er ein Wort: Aktienbezugsrecht. Und dann habe ich mich noch mal ein bisschen eingelesen. Tatsächlich war Mitte der 90er das wohl sehr en vogue in Amerika, dass man Aktien von Kliniken oder Klinikfirmen und Konglomeraten kaufen konnte. Und denen war es halt wichtig, dass die so günstig wie möglich produziert haben, in Anführungszeichen produziert haben, und am besten so wenig wie möglich verklagt werden. Weil wenn sie verklagt werden und Reparationen, du weißt ja, in Amerika wird häufig geklagt, ne? Wenn sie dann da irgendwelche Reparationen zahlen müssen wegen irgendwelchem Pfusch am Patienten, dann wird es teuer und das ist unbedingt zu vermeiden. Und das ist ja im Prinzip die Story, die wir hier auch haben, weil der Arzt, der hat ja im Prinzip an dem kleinen Billy einen Fusch gemacht. Der hat ihn nicht richtig behandelt. Der hatte einen Unfall, seine Eltern sind dabei gestorben und dabei ist er querschnittsgelähmt geworden, weil der Kevin Bailey, weil er falsch behandelt wurde von dem Chefarzt. Und das haben die Ärzte dann vertuscht, ne? Indem sie halt auch sogar die Röntgenbilder manipuliert haben. Ne? Also nicht vorher, nachher, sondern einfach nur das Röntgenbild von Prä-OP mit einfach kopiert haben und gesagt, das ist jetzt auch Prä-OP und Post-OP im Prinzip. Und wenn das nicht noch schlimm genug wäre, nur um ihre Aktienbezugsrechte zu behalten, haben sie auch noch Gwen, die ehemals drogenabhängige, aber jetzt geläuterte Chefkrankenschwester unter Druck gesetzt, denn die ist denen auf die Schliche gekommen, aber der haben sie gesagt, hier hör zu, du hast früher Drogen genommen, das sagen wir deinem Ehemann und deinen Kindern und dann verlierst du deinen Job. Da kommen wir dir nämlich mit Moral, meine Kleine. Und dann hat Gwen die Schnute gehalten. Das ist eigentlich eine normale Krimi-Geschichte, könnte man im Prinzip sagen halt, ne?
Ja, es ist eine Krimi-Geschichte, die auch irgendwie ganz gut hier irgendwie so mit eingewoben ist. Und das macht durchaus Spaß, eben das Ganze zu verfolgen. Das ist natürlich irgendwie Drama. Also das ist halt nicht schön, was die gemacht haben da. Aber es ist auch interessant, wie er dem Ganzen so auf die Schliche kommt. Auch dann, als hier diese Röntgenbilder verglichen werden. Und zufällig der eine Typ da ist, der sagt, ja, Moment mal, ich habe damals mal vor ewigen Zeiten am ersten Tag hier was drüber geschüttet. Und seitdem ist dieser Fehler auf diesen Aufnahmen drauf. Und inzwischen wurde der zwar behoben, aber das muss dann eben eine Aufnahme sein von vor diesem Fehler. Das ist total super.
Was für ein Zufall, ne? Was für ein Zufall.
Ja.
Aber das ist auch total niedlich, weil das ist zum Thema Menschheit so schön. Er sieht ja die Krankenschwester, es gibt noch eine andere, die heißt Nicole, die ist übrigens sehr hübsch, muss ich dazu sagen. Die hat mit diesem Typen da ein Tete-a-Tete, das wird so schön immer gezeigt, wenn die geht dann immer, das ist so geil, die geht dann in diesen Röntgenraum und dann hängt an diesem Röntgenraum schon das Schild Mittagspause, wo ich mich gefragt habe, warum das Schild umgedreht am Röntgenraum hängt. Aber okay, nehmen wir es mal so hin. Die geht da rein und dann siehst du bei dieser Einstellung den Typen hinten schon grinsend an dieser Röntgenwand stehen.
Ja, sie kommt rein. Halb aufgeknöpftes Hemd schon.
Ja. Sie dreht nur warum auch immer, hängende Mittagspausenschild da um. Und Jared sieht das ja und sagt, darüber habe ich doch was gelesen. Da kann ich mich doch sicher auch reinversetzen. Und als er dann reingeht und sich diese Röntgenbilder ansieht, dann sind die gerade, wie sich das gehört, klassisch unterm Tisch zugange. Und ich musste so lachen, als er sagte, haben Sie beide mal einen Moment? Und die beide da hoch, beide hochkommen und er, ja, also wissen Sie was, was machen Sie denn hier? Wie kommen Sie denn an diese Bilder ran? Also wissen Sie, in Ihrer Situation jetzt ohne Hose würde ich mich jetzt nicht nach irgendwie moralischen Sachen fragen. Er sagte, wissen Sie was, ich kann das vergessen, wenn Sie vergessen können, dass ich diese Bilder habe und so. Ja klar. Und dann gucken, wie geil er sich noch nebenbei anzieht, als er ihm das dann sagt, mit dem, was du gerade erzählt hast, mit diesem Fleck an dem Automaten, an dieser Maschine, die diese Bilder entwickelt. Und deshalb kann das ja nicht ein Vorher-Nachher-Bild sein, sondern einfach nur eine Kopie des Prä-OP-Bilds halt, ne? Und das ist, genau, das ist total super. Ich finde das auch, auch wenn Jared sich das ja ansieht, also es gibt ja diesen kleinen, diesen Jungen, diesen Billy, der dann halt, also der hat eine harte, der hat echt eine harte Zeit. Übrigens, das, die Klinik heißt übrigens Queen of Angel. Da hätte ich auch so drauf kommen können, ohne das aufzuschreiben, nur so am Rande, Queen of Angel. Auf jeden Fall besucht er ja dann den Billy und guckt an, er sitzt im Rollstuhl und er guckt sich dann halt die, die spielenden Kinder an und so. Und dann nimmt er ja auch mit ihm Kontakt auf. Und ich habe auch da so gelacht, als er dann auf einmal mit diesen beiden Eistüten zu ihm kommt, zu dem kleinen Jungen an der Schule. Ich habe was für dich. Und wie geil Billy sagt, ernsthaft? Hat man ihnen denn nie gesagt, dass man Kindern kein Eis an der Schule anbietet und so, ne?
Ja, vor allem Fremde.
Ja, ja, ja. Ja, ich musste so, das zeigt diese Unbedarftheit, die Jared halt hat im Umgang. Er lernt das ja auch noch, ne? Also, ne, er hat ja auch dieses, diese Szene, wo er sich Glücksrad anguckt, weißt du, wo er dann draußen vor dem Schaufenster steht, genau, und der Typ sagte, was ist das denn, Glücksrad? Da gewinnt man Geldpreise, aber da muss man rausfinden, was dieses Wort, was dieser Satz ergibt, und da stehen da nur so zwei, drei Buchstaben, und weil er ja ein Genie ist, hat er das sofort drauf, was das da für ein Satz ist. Ist und so. Und man fragt sich an einigen Stellen, warum er da so Dinge tut, aber alles wird irgendwie so schlüssig erklärt. Er hat dann ja dieses Treffen mit diesem Obdachlosen halt, ne, der für ihn eigentlich nur in eine Bank geschickt wurde, um zu gucken, ob sein Konto noch existiert, damit er nicht reingehen muss und eventuell verhaftet wird oder man ihn filmt und man weiß dann, wo er ist, und der ihm dann sagt, nee, ihr Konto ist gesperrt, und haben sie es auch so gemacht, wie ich ihnen gesagt habe? Ja, ja, und dafür kriege ich jetzt $100, um ihnen zu sagen, dass sie pleite sind. Er sagte, wieso, klar, wir haben noch einen Deal gehabt. Und später erfahren wir, als sie dann vermeintlich, als Miss Parker dann auf ihrer, in diesem riesigen, absurd großen Computerraum im Center, ne?
Oh ja, genau.
Da hast du auch gelacht, oder? Dieser riesige,
ja,
Computerraum.
Total. Ja, ja.
Das sah ja aus wie ein NASA-Center irgendwie, oder?
Ja, ich fand das super. Also da sind so viele Sachen, wo man hingucken kann, ist einfach hochgradig absurd, aber es ist einfach spaßig hinzusehen.
Ja,
auch
aber
diese Discs, die du schon erwähnt hast.
Die Minidiscs, so, ne? Ja, auch in diesem, genau, Koffer, in diesem Abspielgerät, in diesem Koffer.
Das ist aber so ein bisschen retrofuturistisch, jetzt aus heutiger Sicht.
Ja, aber damals, ich weiß noch, dass ich das da voll, das war voll modern, so 96. Ja,
klar, natürlich.
Auch, ja. Das ist ja hier, Doktor, der eine Arzt sagt doch auch zu Jared, sagt er, hier übrigens, ich weiß gar nicht, der zu spät gekommen ist, weshalb Jared einspringen musste bei der Inkubation, sagt ja auch, ich weiß gar nicht, warum ich meinen Pieper nicht gesehen habe, aber das passiert mir nicht nochmal. Und dann zeigt er seinen Pieper, wo so ein Display zu sehen ist, und sagte, der kann jetzt auch Textnachrichten empfangen.
Ja, ja, hab
ich
genau.
Habe ich gedacht, ah, das ist ja auch super. Nee, und später erfahren wir ja, dass Jared diesen Obdachlosen, also ich nenne ihn jetzt mal so, ich habe jetzt den Rollennamen da nicht drauf, falls er einen hatte, nicht nur reingeschickt hat, um zu checken, ob was mit seinem Konto ist, ob es noch existiert oder ob es schon gesperrt wurde, sondern auch, weil er dann bei der Abfrage seines Kontostands wusste, dass der gefilmt wird, der die am Geldautomat dieses Konto aufruft, und er dann dieses Schild hochhält, wo drauf stand Hi Guys, weil er wusste, die vom Center würden das sehen, und dann sehen die halt irgend so einen Typen, der dieses High-Guys-Schild hat, und die sagen, ah, okay, Jared weiß also, dass wir wissen, dass er und pipapo, weil da sind sie ja mit diesem riesen Computerraum dabei, ihn zu jagen und sagen, ja, er ist in Delaware, er ist da, nein, jetzt ist er in New York, nein, jetzt ist er in Los Angeles, und so, ach, verdammt, er hat das System gehackt. Das macht er ständig offensichtlich, zumindest auch in der Pilot-Episode.
Ich bin ja halt der Meinung, dass die Serie in der heutigen Zeit nicht mehr funktionieren würde, also rein technisch von da betrachtet, denn was er da tut, ist ja, er kommt in das Krankenhaus und er gibt scheinbar ja auch gefälschte Unterlagen ab, um zu beweisen, dass er Arzt ist. Ich glaube, heutzutage müsste man das nur in der Datenbank eingeben und würde sehen, nee, der ist kein Arzt.
Ja, also er könnte ja diese Unterlagen einfach auch gefälscht haben, weil er sich in einen Fälscher reinversetzt hat vorher.
Ja gut, die Unterlagen, die er mitbringt, auf Papier, ja, aber dass er irgendwo online, ja, in einer, also, Datenbank, das würde, glaube ich, irgendwie heute nicht mehr so gut
funktionieren. Ich hab noch ein paar Folgen weitergeguckt, ich glaube 6, 7 Folgen weiter, da ist er Polizist. Und da wird er von der Dame, von der Verwaltung immer wieder gefragt, wo denn seine Unterlagen bleiben. Und er sagt immer, ach, sie wissen doch, wie das ist. Die sind noch auf dem Postweg und sie, ja, na, sie sind mir ja einer. Dann hier ist ihre Waffe, da ist ihr Motorrad, dann mal los. Ja, ja. Und wie geil die ihn mehrfach in dieser Folge darauf anspricht, dass seine Unterlagen ja nicht da sind. Und er sagt immer nur, ach, sie wissen doch, wie das ist. Das dauert doch manchmal. Na gut, und dann sagt sie auch noch an der einen Stelle, ja gut, aber so lange machen sie nur Innendienst. Und er, komm. Und sie, na gut. Sie sind mir ja einer.
Und auch damals hätte man mit Sicherheit telefonieren können und anrufen können in der alten Polizeizentrale, ob diese Person wirklich
da war. Aber wahrscheinlich rechnen die nicht damit, dass irgendwer so tut als und auch diese Fähigkeiten hat.
Ja.
Weil wir haben wir haben das ja auch in dieser Folge, eigentlich wenn man nur auf den ersten Blick sagt man, okay, er war in dieser Folge halt Arzt, der, also so ein guter Arzt, der irgendwie sich die Operation durchführen kann. Aber er war ja noch viel mehr. Er ist unter anderem Feuerwehrmann, glaubwürdig, offensichtlich. Er ist als Aktienbroker unterwegs, weil er manipuliert ja diesen Aktienkurs. Er ist am Anfang Frachtöltanker-Captain, ne? Und am Ende ist er, das endet ja damit, dass er sagt, das Flugzeug fliegt gleich los, Sir. Ja, aber sicher nicht ohne mich. Und setzt sich die Captainsmütze auf und geht übers Gateway zum Flugzeug halt. Ne? Also er hat ja zig Verwandlungen schon allein in dieser Pilot-Episode halt durch, ne?
Cool am Ende, als die hier dieses Spiel gespielt haben mit dem Chef hier von dem Krankenhaus, der schon zwei Herzinfarkte hatte.
Das ist der Rugby, ne? Oder irgendwie sowas, ne?
Ich weiß gar nicht, wie das Ding genau
Racketball
heißt.
Racketball.
Ja, aber dass er dann plötzlich so diesen Herzinfarkt hat und dann im Krankenhaus auch von Jared behandelt werden will. Denn der andere, der ist halt betrunken und kam auch betrunken zum Dienst.
Also, aber das war ein cleverer Plan. Er hat das
total.
Jared hat das ja rausgekriegt dadurch, dass sie diesen Fusch, dass die beiden Ärzte, also Trader ist ja der von den beiden, der trinkt, und Hendricks ist ja der Arzt, der alte Arzt, der irgendwie so auch der Krankenhauschef ist, und denen geht es ja beiden um diesen Aktienkurs. Und deshalb wollen sie ja vertuschen, sie halt diesen Fusch, den sie an dem guten Billy gemacht haben halt, ne? Und als Jared das rauskriegt, sagt er, Hendricks ist ja der es wirklich verursacht hat, und der andere hat ihm geholfen, es zu vertuschen. Und dann hat er mit Hendricks diese Sache, dass er mit ihm Racketball spielt. Da erzählt er ihm das ja auch mit dem, dass er schon zwei Herzinfarkte hat und deshalb jetzt Racketball spielen muss und so. Dann mischt er ihm ja was in sein Getränk, ne? Und dadurch denkt er, er hat wieder einen Herzinfarkt halt, ne? Und der Trader hat sich Jared aber vorher verabredet. Und immer wenn er sich mit ihm so getroffen hat, ist der ja am Trinken. Also sobald die sich irgendwo treffen, egal ob es beim Essen ist oder in einer Bar, offensichtlich am Nachmittag, der ist immer am Trinken. Das heißt, er weiß also, wenn der auf ihn wartet, weil er sich mit ihm verabschiedet hat, dann kann man schlecht auf einem Bein stehen. Das ist so ein Typ. Halt, ne?
Ja, ich fand es am Ende aber wirklich auch schon ein bisschen grenzwertig von Jared, dass er dem alten Arzt, der dort liegt und gerade denkt, er hätte einen Herzinfarkt, sagt, eigentlich haben sie gar keinen Herzinfarkt. Und er geht weg, aber er lässt ihn scheinbar doch von dem anderen operieren.
Das ist das Geile. Also es geht ja darum, dass Jared, das wird uns ja von Miss Parker erklärt, ne, dass dieser griechische Engel, der dann da irgendwie steht und so, und er will die Unschuldigen und die Schwachen beschützen halt, ne, also auch rächen. Und bei dieser Sache ist es ja so, der Typ dann, Hendricks, denkt, er hat einen Herzinfarkt, dann sagt er ihm hierzu, ich behandle dich, aber du musst mir sagen, wo diese echten Unterlagen sind, die echten Röntgenbilder, ne, und dann sagt er ihm ja, die liegen, ne, sind im Buch, in einem Buch, in meinem Büro halt. Ne?
Mein Büro, ja, genau.
Und dann sagt er ja, in seiner Todesangst, dass er jetzt gerade denkt, ich habe einen Herzinfarkt, sagt er zu ihm, und jetzt operier mich. Anscheinend ist Operieren dann der einzige Weg übrigens. Ne? Und er sagte, ja, okay, du hast recht. Ich muss ja sagen, erstens, du hast gar keinen Herzinfarkt. Und zweitens, ich bin gar kein Arzt, ich darf dich gar nicht operieren. Und geht dann wird ihm aber schon die Maske aufgesetzt, nur diese Betäubungsmaske.
Ja, genau.
Und dann kommt dann der offensichtliche Dr. Trader, hier ist ihr Patient, können Sie aufschneiden. Da habe ich mir auch aufgeschrieben, Alter, der lässt ihn jetzt operieren, aber lässt er nicht. Er geht nämlich in der nächsten Szene an Nicole vorbei und sagt, sagen Sie mal im Sicherheitsdienst bereit, die müssen Bescheid, die müssen die OP da verhindern, Dr. Trader ist wieder betrunken. Da rennt sie schon los.
Ja, das schon, aber in der Zeit, bis der Sicherheitsdienst da ist, da können ja vielleicht auch mal 5-6 Minuten vergehen, dann hat er den vielleicht schon aufgeschnitten.
Ja, das ist das Risiko, was man dann eingehen muss. Ich fand aber auch der Sicherheitsdienst, ich glaube, der ist relativ schnell da. Erstens musste ich sehr lachen, wie schnell Nicole, also wie sofort Nicole losgelaufen ist, als sie gehört hat, Dr. Trader ist wieder betrunken. Gottes Willen!
Also schon wieder. Genau, passiert häufiger.
Und wir haben ja am Anfang gesehen, als Jared mit dieser Inkubationsnadel bei dem Kind da stand und sie auch gesagt hat, rufen Sie mal den Sicherheitsdienst. Und er sagt, ja, wollen Sie es setzen? Na gut, das reicht mir als Qualifikation. Wenn Sie sagen, ne, dann reicht mir das ran an den Speck. Da war ja auch der Sicherheitsdienst sofort da. Also die scheinen da relativ fix drauf zu sein halt. Ne? Aber das ist, ich fand diese Auflösung eigentlich wirklich ganz gut, weil es auch so schlüssig war. Er hat sich mit Trader verabredet, weil er wusste, der wird dann einheben. Somit konnte er auch glaubhaft Nicole sagen, der ist übrigens betrunken und wird ihn also nicht behandeln können. Also, ne, und er hat ihm aber ausreichend Angst gemacht. Du hast da Fusch gemacht und hast es versucht zu vertuschen und dann kannst du auch mal ein bisschen Angst haben, dass dir jetzt was passiert, aber es passiert ihm ja nicht wirklich was. Es ist ja keine brutale Serie halt, ne?
Nee, das nicht, klar. Aber war irgendwie schon ganz gut eingefädelt so, dass am Ende eben auch so dieser Plan aufgegangen ist. Ich fand auch die Verfolgungsjagd noch toll, als Miss Parker und Sidney ins Krankenhaus kamen, um Jared nochmal zu fangen. Und da ist ja auch diese ältere Dame noch, genau, der irgendwie so ein bisschen mit, keine Ahnung, Naturheilverfahren ein bisschen geholfen hat und das irgendwie auch lösen konnte. Und die dann plötzlich anfängt zu schreien und hier Miss Parker mit ein paar, keine Ahnung, Cops, Polizisten, Sicherheitsdienst,
was von auch immer. Ihr sind das, Center-Schläger genau, sind das, ja.
Genau, da das Zimmer gestürmt kommt, die Oma sagt, ja, er ist oben aufs Dach geklettert, die Feuerleiter rauf und er versteckt sich aber unterm Bett. Ja,
ich finde das super, wie schnell die alle aus dem Fenster sofort raus sind. Ja. Die sind alle sofort, inklusive Sidney, sind alle sofort aus dem Fenster raus, auf diese Feuertreppe und sind aufs Dach geklettert. Ja. Währenddessen kommt ja Jared unter dem Bett hervor, ne, und lächelt sie noch an und winkt und so und da sieht er einfach so goldig aus, wenn er dann so winkt und ihr noch, was meine ich damit?
Ja.
Bei mir funktioniert das dann in solchen Momenten halt, ne? Da musste ich aber auch lachen, wie schnell die alle auf dieser Feuerleiter drauf gewesen sind.
Ja, das sah super aus.
Ne, es ist auch so, das ist auch diese ältere Patientin, die Angst hat, die sie am Anfang nicht versteht, irgendwie die Leute, sie kann irgendwie, man denkt, sie kann kann die Sprache nicht und so und Jared versetzt sich dann so ein bisschen in sie rein, fühlt so mit und nimmt ihr halt auch die Angst, die hat Angst, operiert zu werden und er sagt, wir versuchen erstmal was anderes, macht das ja mit Akupunktur und sagt dann, wir behandeln jetzt auch mal mit dem Tee, wenn es reicht und so halt, ne, so ein bisschen Naturheilkunde, aber er ist das schon sehr, sehr empathisch, dass er ihr diese Angst nimmt und das wird uns ja immer wieder gezeigt, er hilft dann den Leuten, die dann auch natürlich bereit sind, auch ihm zu helfen halt, ne.
Na
und
klar.
Dieser ganze andere Teil ist ja diese Jagd auf ihn. Und ich muss sagen, ich finde auch diese, wenn Miss Parker und Sidney dann in seiner alten Wohnung drin sind und sich das ansehen, was er da zu diese Simulation, die er gemacht hat und so, da sagt ja auch Sidney zu Miss Parker, Mensch, was ist nur eigentlich aus Ihnen passiert? Sie waren doch mal ein so glückliches kleines Mädchen und da sagt sie, ja, ich bin erwachsen geworden. Ne? Und so, also da sehen wir auch, da ist ein langer Weg und das Center, auch sie ist auch mit dem Center irgendwie groß geworden. Da erfährt man schon, das ist nicht einfach nur eine Angestellte, die jetzt irgendwie angefangen hat, sondern die muss auch einen langen Weg gehabt haben und das Center wirkt auf mich so als wie so eine Organisation, weißt du, da gibt es nur Täter und Opfer. Da ist nicht viel dazwischen, glaube ich. Halt, ne?
Aber also, da wäre es mal wirklich interessant, noch vielleicht ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Vielleicht schaue ich da mir noch 2-3 Folgen an.
Ja, ich glaube, da musst du weit aber gucken. Also es wird immer nur so stückchenweise. Häppchenweise. Und ich meine auch eher so zweite, dritte Staffel wird da, meine ich, mich noch so weit zu erinnern, wird dann mehr so noch von den Hintergründen halt erklärt, was da halt passiert. Aber ich finde es auch schön, dass sie die beiden in dieser Szene dann halt darüber reden, was Jared halt ist, wo sie es dann so in Nebensätzen erklären, dass er halt diese Fähigkeit hat, sich in jeden Menschen hineinzuversetzen und es nachvollziehen zu können und nachfühlen zu können. Deshalb kann das auch ein Computer nicht, weil es wird ja gesagt, machen Sie doch Ihre Simulation mit dem Computer. Ja, aber da gibt es nicht den menschlichen der weiß, was technisch passiert ist, aber nicht, was die Piloten gefühlt haben, als das Schiff abgestürzt ist, als das Flugzeug abgestürzt ist. Und das ist unschätzbar für diese Echtheit und das Nachvollziehbarkeit von diesen Simulationen halt, ne? Und das ist total super. Ich finde auch, wenn die dann in diesem Hotel schlafen und Jared an Sidney ran möchte, er telefoniert ja auch einmal mit ihm, da behauptet er, da kriegt der Sidney einen Anruf und dann denkt er, hä, der Typ, der mit mir sprechen will, ist der Bauer des Empire State Buildings, hä? Okay, ja. Ich weiß schon, wer das ist. Könnt ihr mal nachverfolgen und so halt, ne? Und das hört ja auch Miss Parker ab und so und dann möchte er aber Jared ja so mit Sidney von Auge zu Auge sehen, weil er ja durch sein Blut, was er sich hat selbst abgenommen hat, erfahren hat, dass seine Eltern nicht denselben, es können nicht seine Eltern sein, weil sie nicht denselben Defekt haben oder dasselbe im Blut haben wie er. Und da trifft er ja Sidney, indem er diesen Feueralarm auslöst und dann als Feuerwehrmann dann da steht. Und Sid ist ein Yale-Mann, sehen wir. Er hat ein Yale-Shirt an. Und ich musste so lachen, als die alle runtergehen und er dann mit ihm dann, du schuldest mir mein Leben und so. Und jetzt sag mir den Code vom Computer, vom Center von morgen und so. Und du bist mir das schuldig. Und Sidney ist ja auch der Sache nicht abgeneigt. Der möchte aber, dass er nach Hause kommt. Er sagt immer, komm doch wieder nach Hause. Er versteht halt irgendwie nicht, dass das für ihn ein Gefängnis war, sein ganzes Leben.
Ja, halt, ja, ne? Genau.
Und ich habe so über Miss Parker gelacht, die trotzdem, trotz des Feueralarms, immer noch rauchend ja, genau. Die Treppe runtergeht, dann auf ihre Zigarette guckt und sagt, oh, kein Rauch. Und da habe ich erst gedacht, was meint sie damit? Ja, sie hat oben beim Feueralarm keinen Rauch gesehen und deshalb denkt sie, der war nicht echt. Deshalb geht sie mit ihren Leuten zurück. Obwohl das eine steile These ist, weil ich glaube, wenn du
war ja ein größeres Gebäude auch.
Ja, ja, also ich glaube, wenn du in so einem Hotel bist und dann den Rauch und das Feuer siehst, ist es schon echt spät. Weißt du?
Ja, genau.
Also ich musste, dachte mir, nur weil sie jetzt in dem Gang bei der Evakuierung keinen Rauch gesehen hat. Okay, ne, aber
gut. Ich fand auch das Feuerwehrauto, das man gesehen hat, super, das ja so ein bisschen Cabrio-mäßig aussah. Das hatte gar kein Dach oben drauf.
Ja, stimmt, ja. Aber da war ja auch die Szene, als sie dann zurückkommt mit ihren beiden Center-Schlägern und so und dann Jared da sieht und genau. Da haben die ja auch auf ihn geschossen und da hat Sidney sich ja auch noch so ein bisschen auf die beiden draufgeworfen und so und da macht sie ihm ja auch noch den Vorwurf, wenn sie müssen sich jetzt entscheiden, ne, arbeiten sie für uns oder gegen uns und so. Da habe ich mir gedacht, da sind sie noch ein bisschen weich zu Sidney, weil es war ja sehr offensichtlich, dass der mit Jared geredet hat und offensichtlich seine Flucht gedeckt hat. Also so wie das Center uns da präsentiert wurde, ne? Hätten die uns da eigentlich,
aber so wie
ne?
ich das gelesen habe, macht Sidney das ja eigentlich die ganze Serie über. Also so böse scheinen die dem ja auch nicht zu sein, dass er Jared ständig hilft.
Ja, richtig. Ja, die brauchen ihn halt noch, ne? Und er hat auf zumindest in Deutsch, hat er einfach eine unfassbar beruhigende Stimme. Weißt du?
Oh ja.
Ist der echte, perfekte Psychiater, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Also das ist echt toll. Nee, am Ende kriegen sie ihn jetzt halt noch nicht, ne? Auch bei der letzten Sache, als die dann auf dem Dach stehen, ist Jared dann halt unten, ne? Und im Taxi und fährt weg und so und kann dem guten Billy dann auch noch die echten Röntgenunterlagen zukommen lassen, der dann wahrscheinlich jetzt endlich, ne, das Queen of Angel Hospital in Grund und Boden klagen kann, ne? Aber was für eine üble Story eigentlich. Seine Eltern sind gestorben und er ist jetzt querschnittsgelähmt, weil der Arzt gefuscht hat und das dann noch vertuscht wurde.
Ja, vermutlich, halt, ne? Weil er bei der OP auch betrunken war. Also ja. Das war alles grenzwertig. Ja,
und die haben das nur gemacht, weil sie halt den Aktienkurs halt stutzen wollten und haben diese Verbindung zu Jared, ich glaube, Jared kam so gut an sie ran, weil der von Anfang an erkannt hat, dass die genau das für die das Wichtige ist, nämlich das Geld. Weißt du? Als er dann ja sagt, wieso wollen sie denn bei uns arbeiten? Ich würde ja gern sagen, wegen den Aufstiegschancen und der medizinischen Herausforderung. Aber eigentlich ist es das Aktienbezugsrecht. Ich glaube, hier kann ich viel verdienen. Da sagt ja auch Dr. Trader zu ihm, bald sitzen sie in einem sehr teuren Auto und so. Und dann lachen die beiden und so. Das ist,
genau.
das ist schon cool. Ja, und wie gesagt, die Pilotfolge endet dann halt, dass er sich halt quasi in das nächste hineinversetzt und das ist halt Pilot zu sein. Also schön.
Genau.
Das Flugzeug wird sicher nicht ohne mich starten. Und diese Mütze aufsetzen und durchs Gateway geht. Das ist super. Ist großartig.
Ja, ist alles irgendwie ganz cool gemacht. Wie gesagt, würde heutzutage in der heutigen Zeit einfach nicht mehr funktionieren, das nochmal genauso zu machen. Aber es hat so 90er-Jahre-Vibes und das ist irgendwie wirklich ganz cool.
Es würde allein schon dadurch nicht funktionieren. Die finden ihn ja immer dadurch, dass er sich, damals war es modern, aber für 96 war es echt modern, dass er sich auch so auf einfach von einem lokalen Ort irgendwo einloggt. Auf die Klinik kommen die ja dadurch, dass er am Ende sich bei dieser Aktienmanipulation, bei diesen 5 Millionen, die er dann vom Center dass er sich quasi da von diesem Hotel, von dieser Klinik aus eingeloggt hat. Da heutzutage würdest du das vom Handy aus machen halt, ne? Da müsste man dann deinen Standort.
Oder einfach ein VPN benutzen.
Ja. Also ich hatte, obwohl ich immer das Gefühl hatte, dass Jared das ja auch sehr bewusst ist, dass die ihn raus, dass sie rauskriegen können, wo er ist. Und deshalb, wird ja auch überall so ein falscher Standort von ihm mitgeteilt halt, ne?
Genau.
Nein, ja. Das ist
aber schon. Er will ja, glaube ich, auch schon, dass sie ihn so ein bisschen noch verfolgen, damit er auch hier zu Sydney irgendwie noch ein bisschen Kontakt wahren kann. Weil das soll ja im Verlauf der Serie auch irgendwie noch so eine ja, ständig engere Beziehung
ja.
werden, dass sie einander auch irgendwie dann immer wieder helfen und so.
Ja,
und,
ja, das wird mit allen der Beteiligten, also da gibt es schon einiges an Änderungen drin, also auch Miss Parker ist nicht, hier ist sie noch so der harte Jagdhund und so, aber sie bleibt das zwar auch sehr lange und über weite Strecken, aber es gibt dann schon irgendwann so ein Gefühl von Respekt voreinander und dann ist sie ja, wie sie ja auch, sie war mal ein so glückliches Kind, logischerweise hat sie als Kind halt auch mit Jared als Kind zu tun gehabt und so. So ganz vom Alter hat es nicht so ganz gepasst, weil Michael T. Weiss ist irgendwie 8 Jahre älter als sie. Also eigentlich wäre, es wird dann später so ein bisschen suggeriert, dass die beiden im selben Alter waren. Miss Parker war da, also die war, ich glaube, 25, 26. Also die ist einfach, weil sie so extrem dominant ist, weißt du? Da wird sie einfach pauschal. Ich würde mir nicht trauen, ihr das Alter zu schätzen zum Zeitpunkt der Dreharbeiten. Ne?
Ja.
Nee, aber ich finde, gerade, sie hat relativ wenig Mystery, aber ich weiß noch, als ich es damals gesehen habe, ich konnte mich auch an die Pilot-Episode erinnern und ich weiß, ich war einfach wirklich wegen so dieser menschlichen Komponente und ich fand diese Fähigkeit irgendwie so interessant, so alles Mögliche zu machen und es ist natürlich klar, das Thema nutzt sich ab relativ schnell, wenn du dann in der nächsten Folge bist du Feuerwehrmann, danach bist du Polizist, dann bist du Pilot, dann bist du, irgendwann hast du halt die wichtigsten Jobs durch und so. Das war auch in der Serie so und dann ist es mehr auf so auf eine fortlaufende Handlung, die Suche nach seinen Eltern, nach seiner wahren Identität, der Kampf gegen das Center, dann wurden auch immer wieder neue Figuren eingeführt, neue Jäger quasi und noch mehr Leute im Hintergrund, die uns das Center noch ein bisschen böser haben gemacht und noch ein paar Nebenfiguren wurden eingeführt, das wurde also schon noch erweitert. Aber im Prinzip ist es halt so ein ganz, ganz, ganz gemächlicher Start eigentlich in so eine Serie gewesen, mit eigentlich so einer relativ klassischen, fast schon Krimi-Folge irgendwie so ein bisschen, ne?
Ja, ist auf jeden Fall irgendwie solide Einstiegsfolge, die neugierig macht, es auch weiter zu gucken. Also das ist der Folge schon gelungen und da wäre ich natürlich auch gespannt, wie sich Charaktere dann so ein bisschen weiterentwickeln. Das ist ja meistens eben auch so ein übergreifendes Ding von so Serien gewesen, dass am Ende sich vielleicht Freunde doch so ein bisschen als eher antagonistisch zeigen oder andersherum,
ja,
dass Antagonisten vielleicht doch gar nicht so böse sind und so weiter und so fort.
Genau, das ist so ein bisschen nicht schwarz und weiß, sondern so ein bisschen grau an der ganzen Geschichte
genau.
ist, ne? Ja, auch so diese, dass die miteinander am Ende immer telefonieren und so, das war dann auch so ein wiederkehrendes Element und ich glaube, ich weiß, was dich am Anfang von Michael T. Weiss so nicht ganz überzeugt hat, die Friese ist noch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ne?
Ja, die hat so ein bisschen Playmobil-Männchen.
Ja, sieht wirklich wie so ein Helm aus irgendwie.
Ja,
Das wird später, stimmt, es ist wirklich so wie so ein Aufsatz, weißt du? Wenn du dir Fotos aus den späteren Staffeln ansiehst, da hat er dann längere Haare und auch ein bisschen vollere Haare, da sieht es nicht mehr aus wie so, du hast recht, wie so ein Playmobil-Aufsatz
ja,
halt.
Ja.
So. Obwohl das, so wie es da ist, wäre es so eine Frisur, die ich auch dann trage. Weißt du, mit der, die trage ich dann halt. Ne? Weißt du, kann ich mir so aufsetzen morgens.
Kannst du aufsetzen, ne? Genau, statt der Mütze.
Ja, ja, ja. Aber es ist doch irgendwie komisch, dass die Serie so, obwohl sie halt so die harmlosere von diesen Mystery-Serien gewesen ist und die am wenigsten so richtiges 90er-Mystery hatte, bis auf jetzt die dubiose The Center-Firma, dann doch die langlebigste von der Sache gewesen ist. Das zeigt auch schon, ne, dass man einfach nicht, war glaube ich die richtige Entscheidung, nicht einfach nur einen Akte X-Klon zu machen oder zu gucken, ah Millennium, wir machen jetzt auch sowas wie Millennium oder, sondern was Eigenes halt zu versuchen halt, ne.
Ja, sind auf jeden Fall gelungen. Also das ist irgendwie eine ganz, ganz nette Sache. Ich glaube, die Profiler-Serie, die hatte nur ein paar Folgen weniger als Gesamtes, aber Profiler habe ich noch weniger in Erinnerung als die Folge.
Ja, das war, glaube ich, da, die hatten das Problem, dass nach der dritten Staffel die Hauptdarstellerin ausgestiegen ist. Dann hatten sie für die vierte eine neue Hauptdarstellerin, das kam aber nicht mehr so gut an. Da gab es dann auch Crossover mit Pretender, da war er, ich glaube, in 3 Folgen haben die sich so gecrossovert, wie es damals auch schon so gemacht wurde. Da ist der Fall quasi bei Pretender losgegangen und in der nächsten Folge bei Profiler bearbeitet worden. Das funktionierte, weil es in den USA halt auch als Doppelprogramm lief und bei uns auf Vox auch, weil die hatten diese 3 Serien getrennt. Vox hatte halt Profiler und Pretender und Dark Skies lief damals bei uns bei Pro 7. Aber das war ja auch nur die erste Staffel. Ja. Ja, ansonsten, ich habe ein bisschen Bock, doch ein paar Folgen noch von Pretender zu gucken. Ganz, glaube ich, werde ich die Serie nicht mehr gucken. Ist auch schwer, da noch was ranzubekommen. Aber die eine oder andere Folge würde ich mir durchaus noch ansehen. Und wie gesagt, ich bin ein großer Michael T. Wise-Fan.
Ja. Ja, mal gucken. Vielleicht wird das ja noch besser im Verlauf der Serie. Ich schaue mir da einfach noch ein paar Folgen querfeld in allen zu findenden Staffeln irgendwie an. Aber ich habe auch Bock jetzt ein bisschen auf Zurück in die Vergangenheit.
Ja. Das machen wir auch noch mal. Das habe ich mir auch schon überlegt. Das ist so ein bisschen ist das vielleicht doch näher dran, als man denkt. Und ich denke jetzt die ganze Zeit, wie du wohl mit diesen Haaren aussehen würdest. Weißt du? Wenn genau, das muss doch irgendwie so Photoshop möglich sein.
Das ist gar kein Problem. Ich schicke dir nachher ein Bild.
Sehr gut, bitte. Das wär wirklich, ich veröffentliche das auch nicht, liebe Leute. Keine Sorge, aber stellt euch einfach vor. So, ja, lieber Kai, ich bin dann soweit durch mit meinen Notizen.
Ich bin auch durch, genau.
Sehr gut.
Hat mir mal wieder sehr viel Spaß bereitet.
Mir auch. Ja, dann, liebe Leute, in diesem Sinne, macht's gut. Tschüss und ciao.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.